Tja, ich bin ein bisschen jetzt unsicher, wie ich einsteige, muss ich sagen. Kennt ihr das? Man hat ein Puzzle zu legen und überall liegen schon so ein paar Teile und man weiß nicht, an welcher Stelle kann man das Bild jetzt vollständig machen. So ungefähr ist das heute mit meinem Predigtthema. Heike hat schon so viele Einzelpunkte reingeschmissen und die Lobpreiszeit hat schon so einiges angesprochen. Damit ich ein bisschen den Überblick kriege und weiß, wo ich anknüpfen kann und muss, sagt mir bitte mal, wer war letzten Sonntag Abschlussgottesdienst des Baseballcamps hier? Wer hat die Predigt von, das sind ja nur die Hälfte, ne? Timo Pluczynski, und ich fand das sehr schön, der hat ja mal die Baseballcamps angefangen, dass der hier zur Predigt eingeladen war. Der hat über Davids Berufung gesprochen. Das hatte Heike eben schon angesprochen. David als junger Mann. So jung, dass er in der Familie offensichtlich überhaupt noch nicht zählte. Man kann sich fragen, warum. Und das Wort, was er dazu ausgewählt hat, was Gott Samuel, der diese Berufung, diese Salbung zum zukünftigen König durchführen soll, als Kriterium sagt, der Mensch sieht, was vor Augen ist, Gott aber sieht das Herz an. Du hast schon erwähnt, es heißt nachher, Gott hat David offenbar durchgetragen, weil er ein Mann nach seinem Herzen war. Was hat Gott in Davids Herz gesehen? Das ist die Frage. Ich mache jetzt erstmal einen Schlenker, das kennt er ja von mir. Und zwar fange ich an bei den alten Knochen, die Heike auch schon erwähnt hat, und den jungen Leuten mit ihrem Engagement. Ihr könnt euch das alle nicht mehr vorstellen, wie das vor 50 Jahren war, als man noch kein Telefon zu Hause hatte. Das ist nur erst 50 Jahre her. Es jährt sich gerade in diesem Monat zum 54. Mal. Wir hatten unser erstes Kind gekriegt als junge Familie. Meine Schwiegermutter kam als Abschluss ihres Dienstes, sie ging in Rente, sie kam, um ihr erstes Enkelkind zu begutachten, in Augenschein zu nehmen, wurde bei uns schwer krank, kam mit Blaulicht ins Krankenhaus. Nächsten Morgen klingelt es bei uns an der Tür. Und als ich die Tür aufmachte, stand ein Polizist vor der Tür. Mir war sofort klar, ich war auch innerlich vorbereitet drauf, mit der Nachricht, ihre Schwiegermutter ist letzte Nacht im Krankenhaus verstorben. Ja, wir hatten damals kein Telefon, da kam der Polizist. Was für eine Aufgabe für einen Polizisten, so eine Botschaft zu überbringen. Ich möchte nicht in seiner Haut gesteckt haben. Ich war vorbereitet, deswegen war das jetzt für ihn nicht so problematisch. Er kam sofort auf vorbereiteten Boden sozusagen. Diese Situation stand mir letzten Mittwoch vor Augen. Da klingelt es mittags bei uns, mittags an der Tür. Und da steht auch wieder ein Polizist vor der Tür. Ich dachte sofort an die Situation damals und so war es denn auch. Er kam, um zu warnen, bei uns in der Gegend sei wahrscheinlich eine exotische Schlange gesichtet worden. Noch dazu eine sehr giftige. Und wenn man rausgeht, solle man also bitteschön die Augen aufhalten und wachsam sein. Und wenn man sie tatsächlich sieht, Abstand halten und 110 anrufen. Nicht versuchen, sie zu fangen, sie sei wirklich gefährlich. Es stellte sich ja nachher heraus, ihr habt es vielleicht in der Zeitung irgendwo gelesen, das Ganze war ein Jungenscherz, ein Jungenstreich. Aber nichtsdestoweniger, der Polizist musste von Tür zu Tür gehen und warnen, obwohl wir die Nina-App heute haben, die sowas ja warnt. Aber wer guckt da rein? Ne? Also es war ganz toll, dass die Polizisten das gemacht haben. Im Anschluss ging der Polizist zu unserer Nachbartür. Die Nachbarin, die nur etwas jünger ist als wir, auch schon in Rente, kam raus, sieht den Polizisten, sagt, oh, ich habe aber nichts Böses getan. Da habe ich gemerkt, was ist in unserem Herzen? Was für eine Erwartung ist in unserem Herzen? Wenn wir ehrlich sind, laufen wir alle so mit einem unterbewussten, möglicherweise schlechten Gewissen rum, zumal wenn wir Polizei sehen. Wenn das Polizeiauto hinter uns im Auto herfährt, fahre ich auch nicht zu schnell? Habe ich die Vorfahrt übersehen? Habe ich meine Autopapiere dabei? Typisch, ne? Kennt ihr sicher alle. diese Grundhaltung, ich könnte was falsch gemacht haben, ich könnte irgendwo daneben liegen, nicht so sein, wie ich sein sollte, die kann man im Grunde genommen jetzt durch die gesamte Welt, durch sämtliche Völker und sämtliche Religionen nachvollziehen. Denn alle Religionen leben im Grunde genommen auf der Basis dieser Angst. Ich könnte falsch liegen. Und der Gott oder die Götter werden immer dahinter stehen in der Erwartung, könnten mit mir unzufrieden sein und sich in irgendeiner Weise negativ dazu äußern. Sich rächen oder, was weiß ich, mir den Boden unter den Füßen wegziehen. Diese Grundhaltung der Angst könnt ihr zum Beispiel wunderbar im Islam sehen. Diese täglichen Übungen, die sie machen müssen. Wehe, wenn du es verpasst. Wehe, wenn du deine Pflichten nicht wahrnimmst, wenn du den Ramadan nicht einhältst, wenn du Schweinefleisch isst. Allah nimmt das nicht auf die leichte Schulter. Der wird dir das heimzahlen. Und selbst wenn du alles richtig gemacht haben solltest, weißt du am Ende immer noch nicht, ob du bei Allah im Himmel wirklich ankommst. Das ist die Grundhaltung im Islam. Eine totale Verunsicherung, eine permanente Angst. Ich muss alles geben, um ja nicht daneben zu sein. Im Hinduismus oder Buddhismus ist es ein anderes Thema, aber das Gleiche, die Frage, wenn ich wiedergeboren werde, woran die ja glauben, als irgendein anderes Tier, Lebewesen, ja, wie lebe ich, damit mein Karma gut ist, damit ich möglichst im nächsten Leben dann als Brahmane wiederkomme und nicht etwa als Regenwurm, vielleicht bestenfalls noch als heilige Kuh. Also geben sie alles dran, um im nächsten Leben ein ordentliches Leben führen zu können. Grundhaltung, Angst. Ich muss alles geben, um bei den Göttern anzukommen. Und jetzt haben wir den großen Unterschied. Unser Gott ist anders. Amen. Und darum geht es in diesem Predigtthema Davids Herz. Gehen wir mal zurück in die Geschichte Israels. Da ist es ja auch schon so. Gott versucht sich den Menschen immer wieder, von Adam angefangen, über später dann Noah, Abraham, Jakob, Mose, immer wieder versucht er sich den Menschen als der Gott zu offenbaren, zu zeigen, darzustellen, verplausibel zu machen, der es mit den Menschen gut meint und der eigentlich nur verhindern will, dass sie in ihr eigenes Verderben rennen. Und als die große Erscheinung am Berg Sinai, bei dem Bundesschluss Gottes mit seinem Volk Israel nach dem Auszug aus Ägypten kommt. Riesenerscheinung, Donner, Blitz und so weiter. Da kann man sich vorstellen, dass die Israeliten da Angst kriegten. Aber Gott wollte ihnen zeigen, ich bin der mächtige Gott. Und was sagen sie? Oh, bloß nicht, lass uns lieber außen vor. Mose, mach du das für uns. Und das geht so weiter durch die Geschichte Israels. Immer sind es die Einzelnen, die Gott beruft, die ihn verstanden haben, sei es nun Samuel, sei es später Jesaja, die von Gott große Perspektiven gekriegt haben, wie gnädig Gott ist. Und da könnte man nun mal so hunderte von Bibelstellen zitieren dazu. Und deswegen habe ich Probleme jetzt, welche Puzzlesteine ich jetzt einsetze. Bei David ist interessant. Warum? Kann man sich fragen, warum ist er so anders? Als er dann, ihr habt also jetzt zum Teil vom letzten Jahr, letzten Sonntag die Geschichte in Erinnerung. Samuel ist nicht ganz begeistert, weil Gott sagt, Saul, den er als Ersten als König hatte einsetzen sollen, der hat es vermasselt, den lassen wir lieber links außen vor. Geh du hin und salbe einen jungen Mann als Nachfolger. Samuel ist nicht so unrecht, wie man aus der späteren Geschichte sieht, sehr zögerlich und sagt, aber wenn Saul das hört, der ist ja noch König, dann macht er nachher mich und den Nachfolger um einen Kopf kürzer. Herr, wie machen wir das? Naja, Gott gibt ihm also einen genauen Ausführungsplan, wie er das hinkriegen kann, ohne dass es allzu viel Aufsehen erregt. Und wie Timo ausgeführt hat, die ganzen ersten Söhne des Isai, die alle stattlich sind und wirklich was hergeben, da könnte man sagen, das ist doch einer, den kann man als König brauchen. Da sagt Gott immer, nee, das ist nicht der, das ist nicht mein Ding. Und dann am Ende fragt Samuel, sag mal, sind das alle? Naja, wir haben da noch einen, der Jüngste, der ist draußen bei den Herden, bei den Schafen. Naja, Samuel weiß ja nun, dass er sich auf Gott verlassen kann und sagt, sieh zu, dass der herkommt. Sonst können wir nicht weitermachen. Und als David dann kommt, da sagt Gott, der ist es. Hat nicht erzählt bei den anderen. Er war überhaupt nicht auf der Rolle bei dem Isai, bei dem Vater. Der war doch nicht geeignet. Aber Gott sagt, Gott sieht das Herz an. Jetzt ist die Frage, was ist der Unterschied beim Herzen Davids zu all den anderen? Und das ist verblüffend. Also David ist ja dann gesalbt worden in diesem Zusammenhang. Und es heißt danach, sofort kam der Geist Gottes auf ihn. Heißt es in der Berufungsgeschichte am Ende noch. Und was passiert als nächstes? Wie Heike schon eben gerade angedeutet hat, er kommt in eine Schwierigkeit nach der anderen. Und was macht er mit diesen Schwierigkeiten? Jetzt wird es spannend. Ich kann jetzt nicht das ganze erste Buch Samuel vorlesen, das wäre interessant. Aber das sind die ganzen Geschichten, die dann kommen. 14 Jahre lang ist der David in Halbachtstellung, in Warteposition. Saul ist immer noch da. Saul versucht, seine Position mit allen Mitteln seiner Macht durchzusetzen und verfolgt den David immer wieder. Und immer wieder kommen Situationen, wo David demonstriert, er verlässt sich auf seinen Gott. Nehmt gleich die Geschichte von David und Goliath. Da ist eine riesige Kriegsszenerie, auf beiden Heere marschieren auf, die Israeliten, Philister. Und der stärkste der Philister höhnt den Gott Israels und fordert die Israeliten heraus. Keiner von den Israeliten wagt es, dagegen anzugehen. Der ist viel zu stark, zu groß, zu kräftig, zu gut ausgerüstet, zu gut trainiert. Dagegen kommen wir doch nicht an. David, der junge Mann, der noch gar keine Waffen hat, der eigentlich nur kommt, um seine Brüder, die da schon zum Kriegsdienst eingezogen sind, mal zu versorgen, der sieht das und hört das, was fällt dem ein? Der junge Kerl, der Schnösel, was nimmt der sich hier raus? Was fällt dem Kriegsmann da draußen ein? Was geht doch nicht. Ne? Die Brüder sind empört. Was fällt dir ein? Du, Hergelaufener, du hast noch keinen Kriegsdienst und du willst hier irgendwie großen Macker spielen? Erinnert ein bisschen an Josef, ne? Die Geschichten von Josef, der nachher nach Ägypten größerer Mann wird. Also David sagt trotzdem, das geht nicht. Unser Gott ist größer. Und dann wird er von Saul erst einmal ausgerüstet mit Waffen und Panzer. Sagt, nee, damit kann ich nicht gehen. Das wird nicht. Ich gehe so, wie ich immer gewesen bin. Ich habe als Hirte meine Erfahrung. Ich habe meine Schleuder. Ich weiß, wie ich mich bewege. Er geht also zum Bach, sammelt sich glatte Steine und damit geht er auf den Goliath los. Der sagt, bin ich denn ein Hund, dass du mit dem Stecken zu mir kommst? Naja, David weiß aber, wie er mit seiner Schleuder umgehen muss, offensichtlich. Nicht nur mit der Schleuder, sondern auch mit der Leier, wie wir wissen, mit seiner Harfe. Und der erste Schuss sitzt offenbar. Der Goliath fällt um. Selber kein Schwert haben, nimmt David das Schwert vom Goliath und haut dem den Kopf ab. Und damit geht er als Trophäe zu Saul zurück. Also, damit hat David seine Publicity begründet. Man kannte ihn jetzt. Und trotzdem ist er immer weiter bei den Schafen gewesen, bis man ihn dann eingezogen hat, bis er dann an Königshof gerufen wurde und dann zum Heerführer wurde. Aber dann hat Saul gemerkt, und das ist jetzt der Knackpunkt, der David war am Anfang sehr nützlich. Der hat viel Gutes für Saul gemacht. Aber das Volk merkte, Gott segnet den David und Saul bleibt sozusagen außen vor. Dann fängt der Neid an. Das kann ich mir als König nicht bitten lassen. Und dann fängt er an, David auf Strich und Faden zu drangsalieren, sodass der fliehen muss, also mehrfach unter Morddrohung, dass er fliehen muss, dass er teilweise, jetzt kommt der Punkt, er beweist sich durch all diese Geschichten immer wieder als einer, der Gott mehr vertraut als der Situation, oder fast immer. Zweimal begegnet David mit seinen Leuten, die sich um ihn herum sammelt, lauter Outlaws, begegnet er Saul und dessen Truppen, mit denen Saul also David sucht und versucht zu fangen. Einmal in einer Höhle, da sitzt David mit seinen Leuten ganz hinten drin. Ihr kennt wahrscheinlich die Geschichten, oder? Saul geht einfach nur an den Eingang der Höhle, um da seinen Mittagsschlaf zu machen. Die Davids Mannen sagen natürlich, das ist doch die Gelegenheit, jetzt kannst du dich an deinem Feind rächen. David sagt, nee, das ist der Gesalbte des Herrn, an den lege ich nicht meine Hand, das ist Gottes Sache. Aber er schneidet ihm im Schlaf ein Stück von seinem Gewand ab und schreit ihm dann hinterher nach, guck mal dein Gewand an, guck mal den Zöpfel, den ich hier in der Hand habe. Ich hätte dich umbringen können, aber ich habe dich als König geehrt. Und da sagt Saul, du bist gerechter als ich und zieht ab. Es ändert nichts daran, dass einige Zeit später eine ähnliche Situation wiederkommt. Und wieder ist es David, der in ein Heerlager Sauls nachts mit einem Treuen eindringt. Saul, alle schlafen sehr fest und der Speer Sauls steckt an seinen Füßen, also an seinen Häupten und ein Wasserkrug daneben. Wieder sagt der spätere Feldherr, der Abisai ist, glaube ich, gewesen, egal. Du, ich nehme den Speer und hau den Saul einmal durch in den Boden fest, da braucht es keinen zweiten Hieb. Nein, sagt David, ist Gottes Sache. Nimm den Speer und den Wasserkrug. Und damit werden wir ihm wieder mal eine Lektion erteilen. Passiert auch so und wieder zieht Saul ab. Ändert nichts daran, Saul ist immer wieder auf der Jagd nach dem David, den er nur nach Strich und Faden beneidet. Weil er inzwischen begriffen hat, der wird der Nachfolger, aber eigentlich will er ja seinen Sohn auf dem Thron haben. Es gibt zwischendurch Situationen, und das muss man jetzt auch dazu mal sagen, es gibt Situationen, wo es dem David auch zu viel wird. Wir brauchen uns also nicht Gewissensbisse einreden zu lassen, wenn es uns auch so geht. Mehrfach ist es so, dass ihm die Bedrohung durch Saul zu stark wird und dann geht er mit seinen Leuten sogar ins Ausland. Erlebt da auch alle möglichen dollen Sachen. Also auch David verdreht sich manchmal, er belügt den Priester, unter Verpflegung für unterwegs zu kriegen, mit dem traurigen Ergebnis, dass Saul sich an den Priester rächt, weil der wusste ja gar nichts. Aber Blutschuld und Blutschuld hin und her. David sagt, ja, ich bin verantwortlich dafür. Ich übernehme die Verantwortung auch dafür, aber ich kann es nicht ändern. Aber ist halt so. Aber Gott ist trotzdem in Kontrolle. Gott hält sich durch. Um das Ganze nun mal, man hat mir mal vorgeworfen, solche Predigten würde ich halten ohne Bibeltext als Grundlage. Kann man natürlich machen, aber ich will euch trotzdem einen Text vorlesen, den ihr alle wahrscheinlich auswendig kennt. Und ich muss dazu sagen, warum. Die rabbinische Tradition sagt, dieser Psalm sei nun nicht aus dieser ersten Phase, sondern später kommt ja David nochmal in Schwierigkeiten, da ist er dann schon König. Da erhebt sich sein Sohn Absalom gegenüber. David muss mit seinen Leuten fliehen und es sieht aus, als ob er erledigt ist als König. Und die rabbinische Tradition sagt, dieser Psalm sei in der Situation gedichtet worden. Sei es drum, so oder so. Der Herr, also Gott, der Eigenname Jahwe, ist mein Hirte. Mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf einer grünen Aue und führt mich zum frischen Wasser. Und das auf der Flucht. Denk mal. Er erquickt meine Seele. Er führt mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Und ob ich schon wanderte im finstern Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Dein Stecken und Stab trösten mich. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du salbest mein Haupt mit Öl und schenkst mir voll ein. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang und ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. Drei Kommentare, die ich aus diesem Video von diesem jüdischen Rabbi gelernt habe, die ich sehr spannend fand, die diese Aussagen in dem Zusammenhang, von dem wir gerade geredet haben, noch viel drastischer macht. Das erste, mir wird nichts mangeln. Gebetet ist das in einer Situation, wo der Mangel durchaus da ist. Man fragt sich also, wie hat er das gemeint? Und wenn wir das beten, dann haben wir so innerlich die Hoffnung, irgendwann wird Gott wieder alles rechtbiegen und dann wird wieder alles gut werden. Er sagt aber, das hebräische Wort, was hier dabei steht, bedeutet eigentlich so viel wie abgeschnitten sein, getrennt werden von. Und er meint dabei, David hat die feste Zusage Gottes. Er hat ja spezifische Prophezeiungen bekommen, daher sowieso. Und wenn er sagt, mir wird nichts mangeln, dann heißt es, mein Hirte lässt mich nicht im Stich. Er ist bei mir. Er jagt mich nicht davon. Wenn ich jetzt hier also auch gerade im Moment eine ganz schwierige Situation habe, aber mein Hirte hält zu seiner Zusage, dass er mich versorgt. Er ist mein Bundespartner. Daraus, aus diesem Bund, falle ich nicht raus. Das lässt Gott nicht zu. Das ist das Gottvertrauen, wieder mal, von dem wir gerade vorher gesprochen haben. Die zweite Stelle, das ist vielleicht euch auch schon mal aufgefallen, mir auch irgendwann. Die erste Hälfte des Psalms, da spricht David von Gott in der dritten Person. Er ist mein Hirte, er führt mich. Und dann kommt das finstere Tal, was übrigens im Hebräischen jetzt ein Wort bedeutet für absolute Finsternis. Stockfinsternis. Da, wo ich keine Orientierung mehr habe, wo ich nicht mehr weiß, wo ist oben und unten, wohin muss ich gehen, wo geht's lang. Diese Stockfinsternis wird manches Mal einfach mit Todesnähe oder im Tod auch überhaupt assoziiert, ist aber nicht unbedingt gemeint. Also es gibt die Situationen, in denen wir in unserem Leben einfach nicht mehr wissen, wo geht's weiter. Wo ist oben und unten? Was hat Gott mit mir vor? Und jetzt sagt er, an der Stelle genau wechselt David die Personenanrede und er redet von Gott nicht mehr in der dritten Person, sondern sagt, du bist bei mir. Da fängt er an, Gott persönlich anzusprechen. Und die interessante Auslegung des Rabbi dazu, und das finde ich ganz spannend, er sagte, damit hat David gezeigt, der Punkt, an dem wir es am allerwenigsten erwarten, ist der Punkt, wo wir wirkliche Gottesbegegnung haben. Nicht da, wo es gut ist, wo alles klappt, wo David auf dem Thron saß, sondern in der Verfolgungssituation. Da begegnet er Gott ganz persönlich. Und das sollten wir uns vielleicht auch, wenn wir es nicht schon erlebt haben, hinter die Ohren schreiben, wenn es ganz dreckig geht. Und jedem geht es irgendwann mal in seinem Leben so dreckig, wo man in der Gefahr ist, depressiv zu werden. Ich kenne das auch. Da genau ist der Punkt, wo Gott uns ganz persönlich begegnen und uns unter die Arme fassen will und sagen, ich bin aber trotzdem da. Ich bin bei dir. Und was Stecken und Stab bedeutet, das wisst ihr ja wahrscheinlich, der Hirte, der mit dem Stecken die bösen Tiere auch vertreibt, aber auch den Schafen sagt, wo es lang geht. Also du siehst gar nichts mehr, aber der Hirte mit seinem Stecken, der ist immer noch auf dem richtigen Weg. Und dann kommt dieser interessante Satz, du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Auch das ist eine interessante Aussage jetzt aus dem hebräischen Urtext. Dieses bereitet ist einfach nicht nur einfach ein Partyessen, was er bereitet macht und die Feinde gucken, die Verfolger angesichts der Feinde, also die gucken neidisch zu, sondern dieses Bereiten hat im hebräischen Urtext den Zusammenhang wörtlich, sprachlich mit Vorbereiten für eine Schlacht zum Beispiel, Aufstellung einer Schlachtreihe oder ein Heerlager einzurichten. Das ist das Bereiten, von dem der die Rede ist. Und er sagte, indem Gott für dich sorgt, demonstriert er vor den Feinden, und das können wir jetzt übertragen, vor der unsichtbaren Welt, vor den Mächten der Finsternis. Wenn Gott uns versorgt, dann ist das eine Kampfansage gegen die Mächte der Finsternis, die uns vernichten wollen, die uns an den Kragen wollen. Jesus hat das selbst durcherlitten. Jesus, diese ganzen Prophezeiungen, die David gekriegt hat, die zielen ja schließlich ab auf das Leben Jesu, der Nachfahre, der Sohn, der David verheißen ist, dessen Königreich ewig bestehen bleiben würde. Jesus hat seinen Jüngern, den Zuhörern damals gesagt, die haben gesagt, ja, und was müssen wir tun, damit wir, sind wir wieder bei dieser Frage, was muss ich tun, damit ich bei Gott angesehen werde? Die Angst, es könnte ja falsch sein. Was muss ich tun, müssen wir tun, dass wir Gottes Werke wirken? Fragen sie Jesus, den Rabbi. Und er sagt, Gottes Werk, also das Gott wohlgefällige Werk, das Einzige, was Gott von euch will, ist, dass ihr glaubt an den Sohn Gottes, der gesandt ist, um euch zu retten. Ihr braucht sonst nichts zu machen. Gott will nur, dass ihr das Vertrauen habt zu mir. Da sind wir an dem Punkt. Es geht um unser Vertrauen, dass unser Vertrauen zu Jesus genug ist. Gott ist ein Gott der Gnade, durchs ganze Alte und durchs ganze Neue Testament. Gott hat den Menschen immer wieder gezeigt, sein Wille ist, dass den Menschen Gutes, Heil, ewige Erfüllung geschenkt wird. Nichts anderes hat Gott im Sinn. Manchmal gehört dazu, dass er auch mal ein bisschen ernst mit uns umgeht. Auch David kriegt es ja zu spüren. Nicht? Also die Geschichte mit Bathseba, da kommen nachher so einige Maleschen, die er durchzustehen hat in der Folge. Also die Erziehungsmaßnahme Gottes, die bleibt nicht aus. Aber die schließt nicht aus, dass Gott trotzdem in der Grundhaltung gnädig ist. So wie ein Vater eben auch oder Eltern mit ihren Kindern umgehen. Die müssen erzogen werden, denen muss klar gesagt werden, das geht nicht. Aber das ändert ja nichts daran, dass die Eltern ihre Kinder lieb haben. Und wie es heißt, die Eltern kümmern sich besonders um ein Kind dann, wenn es schreit. Wenn sie merken, das ist in Not, das braucht irgendwas. Manchmal wissen es bei kleinen Babys, wissen die Eltern ja noch nicht mal, was dem Kind eigentlich fehlt. Aber sie sind ja sofort da. Wenn das Kind schreit, dann sind die Eltern da. So ist Gott. Wenn wir schreien, wenn es uns dreckig geht, wenn wir irgendwie nicht mehr wissen, wo es weitergeht, dann sagt Gott, dann bin ich für euch da. Ich bin der Name im Alten Testament, Yahweh, oder jedenfalls wird es so übersetzt, hat Jesus aufgenommen mit seinen Worten, ich bin. Und es wird ausgeführt, was Jesus jetzt im Einzelnen sagt. Ich bin im Grunde genommen alles, was ihr braucht. Ich bin das Brot des Lebens. Wonach hungert die Menschheit? Nach Frieden, nach Erfüllung, satt zu werden in dem Sinne, ich bin das Brot des Lebens, ich bin das Leben überhaupt, ich bin die Quelle, das Wasser des Lebens, ich bin die Wahrheit. Was haben wir noch? Fake News, überall. Du weißt überhaupt nicht mehr, auf was du dich verlassen kannst. Jesus ist die Wahrheit. Das ist die absolute Verlässlichkeit des Bundespartners, von dem David auch gesprochen hat, der mich nicht im Stich lässt. Mir wird nichts mangeln. Die absolute Wahrheit ist unumstößlich. Und wenn wir uns an die halten, dann kann die Welt kaputt gehen. Dann haben wir die Verheißung, wir werden ankommen. Das Vertrauen, dass Gott in Jesus seine Gnade uns zuwendet, die unumstößlich ist, die keiner uns wegnehmen kann. Im zweiten Teil, nächsten Sonntag, müssen wir uns noch ein bisschen damit beschäftigen, und das sind so Ergänzungsfragen jetzt, wie David mit dieser Gnade umgegangen ist, als er selber in der Machtposition des Königs war. Das ist eine ganz andere Situation als in der Situation des Verfolgten. Aber auch da haben wir es wieder mal. Die Gnade trägt durch. Amen.